Die Geschichte der Gemeinde Jesu ist eine Geschichte der Mission. Denn als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedet hat, hat er ihnen das mit auf den Weg gegeben. Geht hin in alle Welt und lehret alle Völker, taufet sie und macht sie zu Jüngern. Von daher gehört zur Gemeinde Jesu das Thema Mission dazu. Und wenn ihr jetzt dabei gewesen wärt die Woche, dann hättet ihr ja noch viel mehr gehört. Und ihr hättet zum Beispiel gehört, was wir getan haben als Deutsche, die eben nach Peru gekommen sind, um dort auch zu missionieren. Und Mission in den Zeiten der Kolonialisierung war natürlich immer, dass man den Herrn Jesus verkündet hat, aber dass man auch zuallererst wirtschaftliche Interessen hatte. Wir haben dieses Land Peru ausgebeutet, wir haben die indigenen Völker vertrieben und das nicht nur in Peru, sondern an vielen anderen Orten in dieser Welt und nicht nur wir hier in Deutschland, sondern auch viele andere Völker. Wir haben oft den Herrn Jesus benutzt, ihn vorangeschoben, um am Ende unsere Interessen, unsere Reichtümer zu verfolgen. Wenn wir die Geschichte aus Apostelgeschichte 3 lesen, und die kennt ihr ja auch alle, und daher kommt das Thema für heute, als Petrus eben auf dem Weg zum Tempel war und vor der schönen Pforte saß dieser gebrochene Mann. Da lesen wir, dass Petrus zu ihm sagt, du, Gold und Silber haben wir nicht. Wir haben nicht die großen Reichtümer. Wir haben nicht das, was du vielleicht von uns erwartest. Aber, und das ist das, was er ihnen gesagt hat, das, was ich habe, gebe ich dir. Und Mission hat eben nichts damit zu tun, dass ich hingehe im Namen Jesu, um am Ende die eigenen Interessen zu verfolgen, sondern Mission hat zuallererst auch etwas damit zu tun, dass ich den anderen im Blick habe, mit ihm teile, was ich habe. Und sei es noch so wenig. Aber das, was der Petrus dann hatte, und damit ging er zu diesem Mann hin, war die heilende Kraft des Evangeliums. Die Kraft des Evangeliums, die in der Lage ist, Menschen wieder aufzurichten. Und er sagte dann zu ihm, steh auf, stell dich auf deine Füße und geh. Das ist das, was Gemeinde Jesu den Menschen, einzelnen Menschen, am Ende aber auch dann dieser Welt zu geben hat. Stell dich auf deine Füße, komm wieder hoch, du darfst aufstehen und das Leben wieder neu angehen. Es ist beschämend, wenn wir in die Geschichte der Mission hineinblicken und dann immer wieder entdecken, was wir dann damit und daraus gemacht haben. Und von daher ist das etwas, wo wir auch von lernen können, von dieser Geschichte des Petrus, aber dann auch von eurer Geschichte, von der Geschichte der Elli und von dem Petrus. Liegt ja nah beieinander. Hat ganz eng was miteinander zu tun. Wir können davon lernen, wie das aussieht, dass man das Wenige, was man hat, teilt miteinander. Und vielen Dank euch nochmal, dass ihr eure Geschichte, dass ihr eure Lebensgeschichte mit uns geteilt habt. Die Gemeinde ist dann hinausgegangen in die Welt, und das lesen wir dann auch in der Apostelgeschichte, um das Evangelium zu verkündigen, um das weiterzugeben. Wir lesen dann von dem Apostel Paulus, wie er auf Missionsreise ging, um das Evangelium weiterzugeben. Aber dann, und das war seine Erfahrung, merkte er, dass Menschen aus seiner Community mit dem Evangelium nichts zu tun haben wollten. Man stieß ihn zurück und war irgendwie, fand sie es interessant, aber am Ende, naja, war es doch ein wenig fremd. Und dann, das war die erste Missionsreise des Paulus, und dann beginnt das Evangelium eben an Weite zu gewinnen. Und den Vers, den die Elli uns gerade dann auch nochmal zugesprochen hat, das ist der Vers, der in diesem Zusammenhang dann entstanden ist. Auf einmal, so lesen wir es in der Apostelgeschichte, wurden die Heiden froh, weil das Evangelium zu ihnen gekommen ist. Das ist das, was Paulus gehört hat in dieser schwierigen Situation, in dieser Situation, die eigentlich eben eher so war, dass man die Flinte ins Korn werfen könnte, dass er gehört hat, ich sende dich zu den Völkern, zu den Nationen, du bist das Licht der Heiden. Ihr seid das Licht der Heiden. Und wenn man das so liest und das so hört und dann unsere Missionsgeschichte sich anschaut, wie viel Dunkelheit wir im Namen des Evangeliums über die Menschen gebracht haben, dann ist das auch nur beschämend und auch nur traurig und etwas, wofür wir, nicht weil wir da persönlich für verantwortlich wären, aber uns am Ende auch nur entschuldigen können. ja, das Evangelium kann falsch verstanden werden, das Evangelium kann missbraucht werden. Es wurde oft falsch verstanden und wurde immer wieder missbraucht bis zum heutigen Tage. Von daher freuen wir uns über euch, Elli und Pedro, dass ihr das Evangelium so aufgenommen habt, dass ihr hingeht und dass ihr dann auch das teilt und gebt, was ihr habt und dass ihr somit zum Licht dann auch für Menschen werdet. So haben wir es ja gerade von Pedro auch gehört, wie dieses Licht in sein Leben hineingekommen ist, nachdem so vieles durcheinander gekommen ist. Wie viele Menschen hier in Deutschland brauchen dieses Licht, weil sie auch aus unterschiedlichen Hintergründen am Ende ihres Lebens oder mitten im Leben irgendwie am Ende waren oder am Abgrund standen. Ja, das Evangelium ist ein Licht für die Menschen. Es hat den Pedro erreicht, es hat die Elli erreicht und sie arbeiten dafür, dass dieses Licht auch andere Menschen erreicht. Großartig. Aber wie macht man das? Wie geht man dann hin, um dieses Licht des Evangeliums mit den Menschen zu teilen? Wir? Und das ist jetzt gar nicht so, sag mal, dem Menschen wesensfremd. Wir machen das ja oft so, dass wir mit der Botschaft des Evangeliums unsere Kultur des Evangeliums verbinden. Und dann sagen, so wie wir das verstehen hier in dieser westlichen Welt, als weiße Menschen, so müsst ihr das dann auch verstehen. Also wir haben ja schon jetzt ein paar Tage auf diesen Jesus hier geblickt und kann immer nur sagen, so sah er nicht aus. Das ist eine Fiktion, vielleicht von Hollywood. Und das, was wir oft in diese Welt hineingetragen haben, wenn wir versucht haben, Licht zu sein, war eine Fiktion, ein Traumbild von uns. Da haben wir unsere Kultur hineingepackt. Da haben wir alles hineingepackt, was uns ausmacht und dann den Menschen gesagt, und das Evangelium bedeutet, du musst irgendwie ein bisschen deutsch, ein bisschen europäisch, ein bisschen abendländisch werden. Wenn man in der Apostelgeschichte dann weiterschaut und sich die Strategie des Apostels Paulus anschaut, dann entdeckt man hinterher, dass er, als er in Athen angekommen ist auf den Areopag, dass er dort eben anknüpft bei dem, was bei den Menschen, die seinen Gott noch nicht kannten, schon vorhanden war. Das ist ja die Geschichte von dem unbekannten Gott, für den eine Statue dahingestellt wurde. Was meinen wir eigentlich, dass wir Gott irgendwo in den Amazonas hineinbringen? Dass wir Gott in unserer Tasche haben und ihn dann, wenn wir ein paar Kilometer gereist sind, ihn rausholen können und sagen, schaut mal hier, was wir für euch haben, ihr Armen, weil ihr hattet Gott ja nicht. Glauben wir das? Glauben wir das, dass Gott an einer bestimmten Kultur hängt, an einer bestimmten Sprache hängt, dass Gott nur bei denen ist, die so sind wie wir? Nein, Gott war schon lange im Amazonasgebiet. Gott war schon lange bei den indigenen Völkern. Gott ist schon lange bei denen, die vielleicht noch nie was von ihm gehört hat, gegenwärtig. Weil was meinen wir eigentlich, dass wir die geliebten Kinder Gottes sind und andere Menschen dann die Stiefkinder Gottes? Und so sind wir hingegangen und haben eben unsere Kultur vermittelt, haben unsere Sprache vermittelt, haben die indigenen Völker, denen wurde verboten, ihre Sprache zu sprechen und sie mussten Spanisch lernen, weil wir zu stolz waren, die Sprache der Völker zu lernen. Der Apostel Paulus, wenn wir ihn sehen auf dem Areopag, dann sehen wir, dass da ein Mann ist, der mit einer großen Weisheit und auch mit einer großen Liebe davon ausgegangen ist, bei den Menschen, die ganz anders sind, da muss ich nicht hingehen und Gott erst hintragen, sondern Gott ist ja schon da und ich muss im Sinne eines Geburtshelfers dabei behilflich sein, dass das Verständnis von Gott vielleicht nochmal anders zur Welt kommt, dass das Verständnis von Gott nochmal anders Gestalt gewinnt. Und von daher braucht es erstmal auch diesen, na, ich will gar nicht sagen demütigen Blick, aber diesen Blick voller Liebe, der sagt, ich glaube, dass in deinem Leben schon Gott gegenwärtig ist, weil du bist ja auch sein Kind, er ist ja auch dein Vater. Und von daher geht es darum, dass wir immer wieder, auch wenn wir, und das ist unsere Aufgabe, das Evangelium verkündigen, dass wir hingeben und nicht nur reden, sondern das geben, was wir haben. Und wenn wir ein bisschen Gold und Silber haben, können wir davon ja auch etwas abgeben. dass wir hingehen und das miteinander teilen, was uns erreicht hat. So wie der Pedro im Alter von 25 Jahren, als er das nochmal neu erfahren hat, was die Liebe Gottes meint und was die Liebe Gottes kann, hingegangen ist, um das seinem Volk, seinen Geschwistern dann nahezubringen. Das ist unsere Aufgabe. Für euch in Peru, für uns hier in Berlin. Aber das ist unsere Aufgabe. Hingehen und teilen. Aber eben nicht dann zu sagen, wir bringen dir auch eine Kultur mit, sondern sich mal dann dazusetzen und mal hören. Erzähl mir doch mal deine Geschichte. Deswegen wollten wir die Geschichte von Pedro heute noch mal hören. Also ich hätte sie euch auch erzählen können, aber wir müssen die Geschichten von Menschen hören und wahrnehmen, dass wir verstehen, liebevoll verstehen, wie das Evangelium dort ankommen kann. Und dann merkt man manchmal, ja, der liebe Gott war schon am Werk. Der liebe Gott hat Menschen schon erreicht. Ich habe unglaublich viel gelernt in dieser Woche, in der ich mit euch unterwegs war. Weil ihr ja auch Geschichte Gottes schon lange hinter euch habt. Was in dieser Woche aber auch wesentlich war, und das ist ja auch beschämend, uns hat das Schicksal des Amazonasgebiets, uns hat das Schicksal der indigenen Völker nicht interessiert, als sie mehr und mehr diesen Ort verloren haben als ein Ort zum Leben. Das hat uns nicht interessiert. Aber wir fangen jetzt an, uns dafür zu interessieren. Warum? Weil wir merken, wenn ihre kleine Welt untergeht, dann sterben auch wir. Und von daher haben wir auch ein ganz eigenes Interesse. Aber wenn unser Interesse nicht darüber hinausgeht, dass wir sagen, wir wollen miteinander diese Welt erhalten, nicht nur damit wir unseren Lebensstandard erhalten können, sondern dass wir gemeinsam einen Ort haben, eine Mutter Erde haben, auf der wir leben können, dann wird das auch irgendwie schräg. Aber im Endeffekt, wir müssen etwas tun. Wenn ich die Geschichten dann gehört habe von Elli und von Pedro, wie sich das Leben dort verwandelt hat. Wenn man hört, wie viel Regenwald eigentlich jedes Jahr abgeholzt wird. Wenn man hört, wie Arten dort aussterben am Ende jeden Tag. Dann ist das etwas, wo wir sagen müssen, nein, wir wollen miteinander etwas dagegen tun. Und lasst uns miteinander etwas dagegen tun. Gestern bei Wir im Kiez war es großartig. Ich hatte dann hinterher noch mit einem Gastronomen gesprochen, der hatte den Kaffee bei uns probiert. Und wir haben ja den Kaffee dort ausgeschenkt oder verkauft, den wir auch hier selber trinken. Und der Gastronom kam dann und sprach dich ja, glaube ich, an und sagte dann irgendwie, boah, das schmeckt ja großartig. Und hinterher schickte die Elfie mich dann nochmal zu ihm hin und ich hätte mich länger mit ihm unterhalten. Und er sagt, dieser Kaffee ist so großartig und wir wollen auch etwas tun und will dann höchstwahrscheinlich den Kaffee jetzt, den er verkaufen wird, über euch beziehen. Ja, kleine Schritte. Kleine Schritte, die man miteinander hat. Nicht viel, was man zu geben hat. Aber wenn jeder von uns das Wenige gibt und tut, was er leisten kann, dann werden wir dafür sorgen, dass die Menschen in Amazonien, dass das Volk der Yanisha und die anderen indigenen Völker dort weiterleben können. Und darum geht's. Und dann werden wir aber auch erleben, wie wir miteinander unseren Ort, den wir alle als Lebensort brauchen, vielleicht wieder so verwandeln können, dass es ein guter Ort zum Leben ist. Wir hatten in dieser Woche auch einige Kontakte zur Politik und einer der Politiker sagte dann, naja, also er glaubt nicht, dass wir das 1,5-Ziel noch erreichen. Ich weiß nicht. Ja, kann ich nachvollziehen. Und er sagte dann, wir müssen viel mehr gucken, wie wir mit den veränderten klimatischen Verhältnissen hier bei uns klarkommen. Es müsste ja gerade 1,5 Jahre durchregnen, damit der Grundwasserspiegel sich wieder erholt. Und er sagt, ja, wir müssen gucken, wie wir damit dann hier mit den veränderten Verhältnissen klarkommen. Das ist wahr, das stimmt. Aber wir haben die Möglichkeiten, damit klarzukommen. Aber wie ist das mit den Menschen, die im Amazonasgebiet leben? Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Und eins meiner Highlights bei den unterschiedlichen Besuchen war immer, wenn ich Elli und Pedro so erlebt habe dass sie sich dann auch vor den Politikern hingestellt haben und gesagt haben, so, und was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Also nicht nur ein bisschen darüber reden, sondern dann lass uns konkret etwas machen. Und das Gute ist, dass wir da schon erste Schritte gegangen sind. Wir sind dazu berufen, das Evangelium zu verkündigen von der Liebe Gottes, dass da ein Vater im Himmel sei, der alle Menschen liebt und der ja bei jedem Menschen auch ist. Aber, und dieser Auftrag kam früher, wir sind auch dazu berufen, die Schöpfung zu bewahren. Das ist auch unsere Aufgabe. Für uns und für alle Menschen, die auf diesem Planeten leben. Und wir danken euch, ich danke euch von Herzen, dass ihr uns in dieser Woche so mit auf diesen Weg genommen habt. Und wir wollen jetzt eine Gebetsgemeinschaft haben. Und in dieser Gebetsgemeinschaft wollen wir auch nochmal für euch beten. Und wollen euch segnen mit der Kraft unseres Herrn, der in der Lage ist, die Herzen der Menschen zu lenken wie Wasserbäche, damit wir auf unserem Weg immer mehr einschwenken können auf dem Weg, den unser Herr uns gezeigt hat.